Hey, hallo, Martin hier. Wir gehen weiter auf unsere Expedition Investment. Anlagen, ja. Die Anlagen, das ist nicht immer so eine einfache, so eine durchschaubare Nummer.
Wenn zwei Leute 100 Euro gewonnen haben, dann sind es nicht die gleichen Euros, weil der eine kann das mit einem unglaublich riesigen Risiko eingegangen sein.
Risiko, haben wir in Folge 1 gesagt, das wollen wir ja eher vermeiden. Einen guten Einstieg ins Investment wollen wir hinbekommen. Das ist ja hier nicht Expedition Spekulation, also frei nach dem Motto.
Entweder esse ich jetzt monatelang Nudeln oder ich fahre morgen Lamborghini.
Sportwagen morgen muss ich gar nicht haben. Eher so, ja, so ein bisschen so.
Bisschen wie so ein Cocktail, ne? Wenn man den Alkohol pur trinkt, dann für manche ist es ein bisschen zu stark. Dann mischt man das mehr so mit Softdrinks à la Tagesgeldkonto oder was es sonst noch so gibt, Anleihen.
Ja, genau. Das geht in die richtige Richtung. Seriöse Tipps. Und heute, da reden wir hier über ETFs und alles, was du dazu wissen musst. Mit tollen Experten wie Thomas Kehl, den du hier schon am Anfang gehört hast. Und der hat eine Menge Ahnung.
Mit 14 oder so habe ich mich das erste Mal mit Aktien beschäftigt, weil mein Vater mich darauf gebracht hat. Der hat so einen Börsenbrief abonniert, hat mir den in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, lies mal und sag mir, was wir kaufen sollen.
Thomas Kehl hat nicht nur eine Menge Ahnung, der kann das, was er weiß, auch sehr verständlich rüberbringen. Kennt ihr vielleicht von der beliebten YouTube-Plattform Finanzfluss?
Mit diesem ETF kannst du für immer investieren. Im heutigen Video schauen wir uns mal an, welche ETFs in Frage kommen, wenn man sich nur einen einzigen ETF aussuchen dürfte und in den für immer investiert.
Also los, Folge 2, die Expedition geht weiter.
Martin, manchmal hätte ich ja schon richtig gern DeLorean.
Ich verstehe nichts, was soll das sein?
Okay, also eigentlich nicht irgendein DeLorean, sondern ein mit Fluxkompensator natürlich.
Birte, Hilfe. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Sorry, ich kläre es ja schon auf. Das ist das Auto, mit dem die Protagonisten des Films Zurück in die Zukunft in die Vergangenheit reisen. Eigentlich ist es also eine Zeitmaschine.
Ah, okay. Und warum möchtest du die gerne haben?
In der letzten Folge hat uns doch Thomas Kehl gesagt, wann der optimale Zeitpunkt ist, um mit dem Investieren anzufangen.
Vor Geburt.
Jetzt verstehe ich's. Damit du also in die Vergangenheit reisen kannst, um dein jüngeres Ich zu treffen und es dann zu überzeugen, viel früher mit dem Investieren anzufangen.
Genau,
hab ich recht?
Ja. Ja, bitte.
Herein.
Hallo Birte, hallo Martin. Wenn ich mal ganz kurz stören darf, ich wollte euch nur mal ganz kurz an den zweiten Teil von Zurück in die Zukunft erinnern. Da reist ja der Oberschurke Biff mit der Zeitmaschine und einem Sportalmanach in die Vergangenheit. Und was macht er da? Er macht mit Sportwetten ein Vermögen, weil er die richtigen Ergebnisse ja bereits kennt aus der Zukunft, ne? Und die schöne neue Welt sieht dann so aus. Biff herrscht wie ein Tyrann über das kleine Städtchen Hill Valley und ja, auf den Straßen regiert Angst und Gewalt. Kleiner Fun Fact, die Rolle wurde damals an einen gewissen Donald Trump angelegt.
The people of India are going crazy that President Obama was constantly chewing gum. And then on top of that, he took it out of his mouth, put it back. You can't do it. It's disgusting.
Okay, jetzt aber stopp. Mehr dazu könnt ihr sicherlich im Zurück in die Zukunft Podcast erfahren. Und da glaube ich nämlich, irgendwann in naher Zukunft werden wir den mit Birte und unserem Redakteur David umsetzen. Den habt ihr übrigens gerade gehört. Aber jetzt bitte zur finanziellen Zukunft, zu meiner und eurer. Ich will über ETFs reden.
Okay, ich gebe zu, Zeitreise, das ist natürlich Blödsinn. Aber es wäre schon toll, mit dem Wissen von heute seinem jüngeren Ich sagen zu können, wie wichtig frühzeitiges Investieren ist. Aber, wie wir in der letzten Folge auch gelernt haben, es ist nie zu spät zum Investieren und Vorsorgen. Viel wichtiger ist, anfangen.
Okay, klar. Darüber haben wir ja schon in der ersten Folge dieser zweiten Staffel ausführlich gesprochen. Wer sie noch nicht gehört hat, nachholen. Aber wenn ich jetzt anfangen möchte, woher soll ich dann genau wissen, welches die richtigen Produkte für mich sind?
Gut, dass du fragst. Danke. Denn genau darum geht es heute. Eine Möglichkeit sind zum Beispiel ETFs.
Ach ja, richtig. Darüber hat Clemens Schürmann-Fink ja auch gesprochen. Den habt ihr auch in Folge 1 gehört. Wie war das jetzt nochmal? Ein ETF ist ja ein passives Produkt, das einfach einen Index abbildet, korrekt?
Genau. Im Unterschied zum Beispiel zu einem aktiven Aktienfonds, bei dem ein Fondsmanager die Titel auswählt, die er für besonders aussichtsreich hält. ETF steht dabei übrigens für Exchange Traded Funds. Es handelt sich dabei also um einen börsengehandelten Indexfonds, der die Wertentwicklung seines zugrunde liegenden Index 1:1 abbildet. Ganz wichtig dabei:
Ein Anleger, eine Anlegerin investiert nicht in einen Index, sondern halt eben in den ETF. Und der ETF repliziert im Endeffekt beziehungsweise bildet die Performance, die Kursentwicklung des Index so genau wie möglich wieder. Das bedeutet, der ETF ist das Investment, welches dem Anleger Zugang zu dem jeweiligen Index gibt.
Das war Ferhat Öztürk. Er ist Börsen- und ETF-Experte und leitet den digitalen Vertrieb Xtrackers ETFs in Europa bei der DWS. Da Xtrackers auch einer der Sponsoren unserer Sendung ist, haben wir da einfach mal angerufen und nachgefragt.
Okay, easy. Und wie viele Indizes gibt es jetzt so?
Weltweit gibt es mehr als 3 Millionen Aktienindizes.
Was? Nicht dein Ernst?
You can't be serious, man. You cannot be serious!
Doch, schau mal. Ich habe uns hier eine Weltkarte mit ganz vielen verschiedenen Indizes mitgebracht.
Cool.
Die bilden quasi ganz unterschiedliche Märkte auf der ganzen Welt ab. Kleiner Tipp für unsere ZuhörerInnen. Den Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes.
Ja, und guck mal, die ersten, die kennt man ja eigentlich. Also DAX 40, ich sehe Dow Jones oder den Nikkei-Index. Ja, jeder Kontinent scheint aber wiederum viele verschiedene Indizes zu haben und eigene Länder, Regionen auch, Europa, Kenia, Bermuda, Ägypten, Chile.
Okay, und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, welche davon sind die wichtigsten, die sichersten oder von welchen sollte ich zumindest schon mal gehört haben?
Es gibt ja, also ein Index bildet am Ende des Tages einen Markt ab. Das kann man jetzt noch weiter runterbrechen. Am bekanntesten sind natürlich Aktienindizes. Also vor allem auch für Erstinvestoren, das ist, glaube ich, das Visibelste. Es gibt aber auch Indizes für beispielsweise Anleihen, Rohstoffe und andere Themen.
Okay, ist eine Menge. Wir bleiben jetzt mal bei Aktienindizes.
Natürlich für den Heimatmarkt, den DAX 40, den kennen super viele, die 40 größten börsengelisteten Unternehmen aus Deutschland. Aber ich glaube, jetzt auch im Kontext Geldanlage, ein Thema, was sehr bekannt ist, ist sowas wie der MSCI World Index. Also ein sehr breit diversifizierter Index, der aktuell 23 Industriestaaten, circa 1500 Aktien global umfasst. Das ist so eine Benchmark, die sehr bekannt ist, ähnlich das Thema Schwellenländer. Das bedeutet dann in MSCI-Sprache beispielsweise Emerging Markets. Es gibt aber auch viele andere Indexanbieter, die an für sich auch ähnliche Themen abbilden.
Okay, ob thematisch oder regional indiziert, ein wichtiges Kennzeichen für euch ist Streuung.
Wichtig, ein Index sollte immer auch gut diversifiziert sein, weil das Schöne an einem Index ist ja, dass da die Konzentration, was einzelne Titel und einzelne Aktien angeht, nicht zu hoch sein sollte.
Je mehr Titel also in einem Index und damit auch in dem ETF sind, desto risikoärmer ist das Produkt also tendenziell.
Okay, aber muss ich mir jetzt diese ganzen 3 Millionen Aktienindizes angucken, bevor ich mich für ein Investment entscheide?
Nee, auf gar keinen Fall. Wahrscheinlich kennst du sogar schon ein paar, die eine gute Basis bilden. Martin, welche 6 bekannten Indizes fallen dir denn spontan ein?
DAX 40.
Die 40 größten Unternehmen aus Deutschland, die an der Börse gelistet sind.
Dow Jones.
Die 30 größten US-Unternehmen.
S&P 500.
S&P steht für Standard & Poor's. Hier werden 500 verschiedene Aktienwerte zusammengefasst, gilt deshalb als besonders präzise.
MSCI World.
Enthält nur große und mittelgroße Unternehmen aus Staaten, die MSCI als entwickelte Industrieländer einstuft. Schwellenländer wie China und Brasilien sind zum Beispiel nicht vertreten.
MSCI Emerging Markets.
Aktienindex, der Titel aus 24 Schwellenländern weltweit umfasst. Dieser Index bündelt Aktien aus aufstrebenden Märkten wie China, Indien, Brasilien und Südafrika und bildet deren Entwicklung ab.
MSCI ACWI.
Dieser kombiniert den MSCI World und den MSCI Emerging Markets. Siehst du?
Ja, jetzt kennen wir schon mal einige der bekanntesten Indizes, aber die spannende Frage ist ja, wo soll man denn jetzt als Einsteiger anfangen? Die meisten Anlegerinnen wollen ja wahrscheinlich nicht gleich volles Risiko gehen, sondern am liebsten breit streuen und damit auf Nummer sicher gehen.
Genau, auf Nummer sicher gehen ist ein gutes Stichwort. Ferhat Öztürk hat beim Thema ETFs für Einsteiger in den vergangenen Jahren einen gewissen Trend beobachtet.
Also wir sehen es tatsächlich auch, dass Erstanleger oft so etwas wie ein MSCI World als Einstieg nehmen und dann eben nochmal weitere Themen aufschließen. Also das können dann zum Teil auch gewisse Sektoren sein, wie beispielsweise ein ETF, welcher Technologiethemen abbildet oder Zukunftstrends abbildet und so weiter und so fort. Also dass im Endeffekt aus einem Baustein dann auch irgendwann mehrere werden, sodass so eine Art ETF-Portfolio auch im privaten Depot entsteht.
Für die breit anlegenden ETFs sind solche, die den MSCI World, den MSCI World Emerging Markets oder den MSCI World All Country World Index abbilden, ein gutes Beispiel.
Die ETFs, die spezielle Themen abbilden, was denn mit denen?
Themen-ETFs, da wäre ich als Einsteiger lieber ein bisschen vorsichtig. Also beziehungsweise muss ich mir da als Anlegerin sehr klar sein, in was für ein Produkt ich da investiere. Das würde jetzt hier aber zu weit führen. Aber keine Sorge, in Folge 4 widmen wir uns ganz ausführlich diesem Thema.
Okay, dann fasse ich jetzt nochmal zusammen. Keiner kann direkt in einen Index investieren. Man kann höchstens versuchen, in die Einzelwerte eines Indizes zu investieren, damit es laufend eine gleiche Gewichtung gibt. Das ist jedoch zeitaufwendig und teuer. Ne? Richtig verstanden?
Genau.
Und durch die regelmäßigen Anpassungen fallen hohe Transaktionskosten an. Also, aus diesem Grund, wie ich das gerade erklärt habe, oder wie ich das verstanden habe, wurden ETFs entwickelt. Diese Indexfonds bilden dann die Entwicklung eines Indizes ab.
Richtig. Und mittlerweile existieren sogar über 7000 ETFs und du kannst in sämtliche Märkte, Branchen und auch sogar Themen investieren. Dabei sind die Kosten und die Volatilität, also das Auf und Ab, im Vergleich zu Einzelaktien wesentlich niedriger.
Aber was ist denn mit aktiv gemanagten Fonds?
Auch in die kannst du natürlich investieren. Allerdings sind ETFs im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds sehr günstig, da sie eben eine passive Anlagestrategie verfolgen. Die Performance des Gesamtmarktes soll nicht geschlagen, sondern einfach nur nachgebildet werden.
Okay, also da sind ja scheinbar viele Expertinnen der Meinung, dass man mit ETFs und einem passenden Index eigentlich nicht viel falsch machen kann. Das wollten wir aber nochmal genauer wissen und haben deshalb Thomas Kehl von Finanzfluss gefragt.
Also das beste Risiko-Rendite-Verhältnis dürfte man aus Aktien rausbekommen. Deswegen würde ich tatsächlich immer dazu tendieren, einen Aktien-ETF zu holen, weltweit gestreut und dann die entsprechende Mischung machen. Also zum Beispiel sagen, wenn ich sehr risikoavers bin, fange ich mal mit 5-10% an und den Rest investiere ich in was anderes. Geldmarkt-ETFs oder Geldmarktfonds ist eine gute Alternative, weil es im Endeffekt wie ein Tagesgeldkonto, nur mit dem Vorteil, dass ich da kein Kontrahentenrisiko gegenüber der Bank habe. Es gibt ja in Deutschland die Einlagensicherung bis 100.000, aber darüber hinaus gibt es keine Absicherung für das Geld. Deswegen kann man das in solche Produkte investieren. Das ist so als kleine Klammer vom Anlagehorizont her, wie gesagt, mindestens 10 Jahre.
Ja, aber wie sieht es da mit dem Faktor Sicherheit oder viel wichtiger mit dem Faktor Gewinne aus?
Wir haben es mal durchgerechnet für den MSCI World, also alle Perioden ab 13 Jahren, egal welche man ausgesucht hat, also Portfolio-Laufzeiten von 13 Jahren, gab es keine, die eine Negativrendite hatte. Also im schlechtesten Fall hatte man eine kleine positive Rendite, aber nie eine negative. Und in der Regel, wenn man dann noch 1-2 Jahre drangehangen hat, ist man auch wieder sehr nah am Durchschnitt dran. Das heißt, deswegen sagt man halt oft, 10 bis 15 Jahre sollte man warten, weil dann hat man auch die Zeit, solche Finanzkrisen, die völlig normal sind am Kapitalmarkt, die sind nichts Außergewöhnliches, mit auszusitzen sozusagen, ja.
Also das klingt für mich ziemlich plausibel. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Birte, aber bevor ich mich für etwas entscheide, und das ist bei der Geldanlage auch so, da will ich mir echt sicher sein, dass es klappt oder dass es ein gutes Produkt ist.
Ja, das geht mir auch so.
Gibt es denn da auch irgendwo eigentlich Nachteile?
Der große, große Nachteil vom ETF ist die Liquidität. Das bedeutet, ich kann jederzeit an mein Geld ran. Das ist der Vorteil, den ein Eigenheim hat. Da bin ich verpflichtet, jeden Monat mein Geld an die Bank abzudrücken, wenn es finanziert ist. Oder selbst schlechte Finanzprodukte wie eine Lebensversicherung oder sowas haben den Vorteil, dass die jeden Monat abbuchen.
Ah, okay. Der größte Nachteil dieses Finanzprodukts sind also wir, die Käufer. Oder genauer gesagt, unsere Durchhaltefähigkeit.
Beim ETF oder grundsätzlich, wer am Kapitalmarkt Geld per Sparplan anlegt, kann diesen Sparplan jederzeit stilllegen. Das heißt, die Herausforderung ist hier eigentlich eher so auf persönlicher Ebene. Auch wenn der ETF mal 20% im Minus ist, was durchaus sein kann. Also in Crashphasen ist das völlig normal, je nachdem, welche Produkte man gewählt hat. Und das heißt, da sind die Herausforderungen oder die Anforderungen an die eigene Disziplin deutlich höher. Und das ist natürlich ein Nachteil von diesen Produkten, ja.
Gleich geht's weiter mit Expedition Investment. Jetzt ein kleiner Break mit Infos zu unseren Sponsoren. Morgenfund und X-Trackers. Und stopp, Moment, nicht gleich zum Kühlschrank rennen. Du könntest nämlich wichtige Infos verpassen, wie du das, was du hier bei uns gelernt hast, in die Tat umsetzen kannst. Xtrackers bei DWS bietet dir als größter deutscher ETF- und ETC-Anbieter ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten in unterschiedliche Anlageklassen, Märkte und Regionen. Viel Expertenwissen und fundierte Finanzgrundlagen. Und das kostengünstig und transparent. Xtrackers ETFs kannst du übrigens auch bei Morgenfund erwerben. Und das im Moment ganz ohne Transaktionskosten bei Einmalanlagen und Sparplänen. Und das Besondere? Die Morgenfund-Anlageexpertin Jasmin steht dir persönlich rund ums Thema Geldanlage zur Seite. Und sie ist kein Bot, sondern aus Fleisch und Blut. Also, her mit deinen Fragen. Bitte bedenke immer, Investitionen unterliegen Risiken. Und bei dem gerade gehörten Beitrag handelt es sich um eine Werbemitteilung, herausgegeben von der DWS International GmbH und der Morgenfund GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main.
Der Hamburger Humorist Jacques Palminger hat mal ganz treffend gesagt: Tradition ist der Fortschritt, der sich bewährt hat. Heißt in unserem Kontext, Geldanlage soll am liebsten eine sichere Angelegenheit sein. Schließlich will ja niemand sein erspartes Geld wieder verlieren. Gleichzeitig gibt es viele, die sagen, ohne Risiko gibt es auch keine vernünftige Rendite.
Birte, stell dir mal vor, ich hätte vor ein paar Jahren in Aktien von Nvidia investiert. Der Chip-Hersteller hat kürzlich Apple und Microsoft als wertvollstes Unternehmen der Welt abgelöst. Allein eine Aktie kostet jetzt über 1000 Euro.
Ich hätte das früher vielleicht anders anpacken können. Aber no way.
Um langfristig erfolgreich zu sein, setzen viele AnlegerInnen daher auf eine Mischung von ETFs. Aber wie sieht es mit Indizes aus, die mir vielleicht besonders am Herzen liegen? Lohnt es sich, in einzelne Bereiche zu investieren, die ich als Trendthema ausgemacht habe? Da könnten dann auch wieder die vorhin schon erwähnten Themen-ETFs ins Spiel kommen.
Ja, so machen es ja auch viele. Also du nimmst erstmal so als Baustein sowas wie ein MSCI World so, aber wenn es jetzt irgendeinen Sektor oder ein Thema gibt, wo du der persönlichen Überzeugung bist, ja, da glaube ich dran, das wird das nächste große Ding, dann kannst du das ja durchaus auch ins Portfolio mit einbeziehen.
Diese Bausteintaktik in simpel, unten Sicherheit, oben Intuition oder auch Vorahnung.
Man sieht das auch oft, beispielsweise bei Sparplänen. Viele fangen da ein mit einem Thema, aber da kommen dann weitere neue Sparpläne dazu, womit man beispielsweise auch gewisse Themen abbildet.
Man sollte sich dann allerdings im Klaren darüber sein, dass man nicht breit investiert, sondern eben in einen ganz bestimmten Bereich.
Sagt ja dann eigentlich auch schon der Name, Themen-ETF.
Genau.
Aber was ist zum Beispiel mit Nachhaltigkeit? In Zeiten von Klimakrise und Klimawandel liegt vielen Menschen dieses Thema ja wirklich besonders am Herzen. Warum dann nicht da investieren, wo sich zum Beispiel Unternehmen für einen grüneren Planeten einsetzen? Das kann ja dann auch wieder viele verschiedene Branchen umfassen und ist deshalb breiter gestreut. Aber dann natürlich die Frage, lohnen sich nachhaltige ETFs wirklich? Beruhigen die nur mein Gewissen oder werfen sie auch tatsächlich Rendite ab? Weil sonst könnte man natürlich auch einfach spenden.
Meiner Meinung nach muss man sich diese Frage auch nicht stellen, weil es ist im Endeffekt eine eigene Entscheidung oder eine ethische Wertefrage. Also die Frage, ob ich nachhaltig investiere oder nicht, ist keine Renditefrage, sondern meine eigene Einstellung. Von daher muss man das für sich entscheiden. Möchte ich diese Nachhaltigkeitsaspekte haben? Wenn ja, welche? Leider ist das nachhaltige Investieren deutlich komplexer als das marktneutrale, weil es halt einfach so unendlich viele Kriterien gibt und Filter gibt, die man anwenden kann, aber nicht anwenden muss.
Hat man also feste Präferenzen, muss man kurz und auch langfristig etwas Zeit investieren und immer genau schauen, was bzw. welche Unternehmen da in dem ETF abgebildet sind.
Und dann muss man halt für sich entscheiden, okay, ist Atomkraft für mich nachhaltig, ja oder nein? Oder bin ich okay damit, falls es doch irgendwo drin ist? Oder möchte ich super strikte Nachhaltigkeitskriterien? Das muss dann jeder für sich entscheiden.
Wenn einem Nachhaltigkeitskriterien wichtig sind, gibt es übrigens ein paar Tricks. Das Kürzel SRI im Namen eines Fonds oder ETFs bedeutet Socially Responsible Investing. Das ist schon mal ein Hinweis. Oder ob die ETFs zum Beispiel nach Artikel 8 oder 9 der SFDR klassifiziert sind.
SFDR?
Die Abkürzung steht für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Das ist eine EU-Verordnung und die soll AnlegerInnen dabei helfen, zu erkennen, ob ihr Geld nachhaltig angelegt wird.
Birte, ich finde, das ist jetzt schon ganz schön viel Input.
Ja, das stimmt. Aber keine Sorge. Welche verschiedenen Themenbereiche es gibt und welche man vielleicht im Auge behalten sollte und wie man vielleicht sogar auch nachhaltig investieren kann, wenn man das möchte, darüber sprechen wir auch noch in den kommenden Folgen von Expedition Investment.
Okay, wenn ich mich dann jetzt für einen ETF entschieden habe, kann oder muss ich auf irgendwas achten, um zu erkennen, wie gut oder schlecht eben dieser ETF ist?
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es schon ein paar Kennzahlen, die dir bei der Bewertung helfen können. TER, Volatilität, Sharpe Ratio und Tracking Error zum Beispiel.
Okay, sorry, da bin ich jetzt tatsächlich ein kleines bisschen lost. Aber Das geht anscheinend nicht nur mir so. Unser Redakteur David Siems wollte mal herausfinden, wie viele Menschen die wichtigsten Begriffe eigentlich kennen und war auf den Straßen von Hamburg unterwegs. Er hat gefragt, was Fachvokabular wie TER, Volatilität, Sharpe Ratio oder Tracking Error bedeutet. Lass uns doch mal reinhören, was die Leute ihm so erzählt haben.
TER noch nie gehört. Ehrlich, keine Ahnung, kann ich mir auch nichts drunter vorstellen. TER, Trade. Boah, ich weiß es echt nicht.
Kein blassen Schimmer.
Keine Ahnung. Total Emergency Refund?
Volatilität, nee. Ist man flüssig, das so los? Ich weiß es nicht.
Schwankung. Quasi wie risikobehaftet ist eine Aktie, ein ETF, je nachdem, was halt drin steckt.
Steht das nicht dafür, ob man so Geldfluss hat?
Volatilität ist quasi, wie angreifbar das ist, würde ich sagen. Also wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man verliert oder gewinnt.
Sharp Ratio. Also sharp ist ja scharf. Ratio, ja, keine Ahnung.
Auch keine Ahnung. Weiß ich nicht, lebe ich, glaube ich, in einer ganz anderen Welt.
Also auf jeden Fall schon mal gehört. Aber müsste ich auch selber erstmal wieder nachschlagen, wüsste ich jetzt auch nicht eine fundierte Antwort drauf.
Sharp Ratio. Vielleicht von den Aktienkursen, dass die besonders steil hoch oder runter gehen. Ein Tracking Error ist vielleicht ein Fehler in der Aufarbeitung der Daten.
Na, Tracking ist ja so eine Verfolgung, ne? Tracking Error, dann, ja, dass es nicht klappt, ne?
Tracking Error, wann irgendwie vielleicht irgendwas im Tracking nicht funktioniert hat.
Wie nachvollziehbar ist ein ETF? Wie offen sind sozusagen die Angaben zum ETF? Wer steckt drin? Was kann man sozusagen wirklich auslesen?
Wir haben jetzt einfach mal bei Ferhat Öztürk nachgefragt, was sind denn wirklich die wichtigsten Begriffe, die AnlegerInnen kennen sollten?
Ich glaube, die wichtige Kennzahl wird wahrscheinlich die TER oder die Total Expense Ratio sein. Das ist quasi die Gesamtkostenquote des Produkts. Die umfasst tendenziell alle Kosten eines ETFs. Ich glaube, das ist ein ganz bekanntes und beliebtes Maß. Das ETF-Volumen ist auch ganz wichtig. Das sagt dann, drückt dann immer aus in Millionen oder Milliarden, wie groß ist denn der ETF. Man kann auch sagen, desto größer ein ETF ist, umso geringer sind die Handelskosten. Beispielsweise, wenn ich dann den ETF über meinen Online-Broker oder über die Börse entsprechend kaufe. Das sind wahrscheinlich zwei sehr wichtige Kennzahlen.
Als guter Richtwert gilt übrigens ein Volumen von 100 Millionen Euro. Dann gilt ein ETF als wirtschaftlich relativ sicher.
Dann gibt es auch noch so Kennzahlen wie Tracking Difference oder Tracking Error. Die messen so ein bisschen, wie gut bildet denn der ETF tatsächlich die Performance des zugrunde liegenden Indizes ab.
Bleiben jetzt noch Volatilität und Sharpe Ratio. Volatilität beschreibt das Ausmaß der Schwankungen von Aktienkursen, also das Auf und Ab an der Börse. Und Sharpe Ratio ist ein bisschen komplizierter, beantwortet die Frage, wie stark lag die Rendite über dem risikofreien Zinssatz. Das ist vielleicht was, was man dann auch nicht ganz so im Blick behalten muss.
Okay. Die TER, das sagt also, wie teuer so ein ETF oder aktiver Fonds ist jeweils. Da aktive Fonds noch einen Fondsmanager haben, sind sie teurer als passive ETFs, haben also eine höhere TER, richtig?
Ja, richtig. Bei ETFs liegt sie meist zwischen 0,1 und 0,5% im Jahr. Bei aktiven Fonds hingegen in der Regel deutlich über 1%. Eine aktive Strategie kostet eben einfach mehr Geld. Wie du schon gesagt hast, Fondsmanager müssen halt intensiv den Markt beobachten und ihre Strategie den aktuellen Entwicklungen anpassen.
Okay, bei einem ETF, der dann einen Index nachbildet, fallen solche Kosten dann natürlich weg. Ja, deshalb sind die Gebühren dann hier auch günstiger.
Neuerdings gibt es übrigens noch eine Sonderform, den sogenannten aktiven ETF. Da wird ein Index als Grundlage genommen. Allerdings muss dieser nicht 1:1 abgebildet werden. Und in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel einmal im Quartal, schaut ein Fondsmanager, ob sich alle Titel so entwickeln wie gedacht. Falls nicht, wird umgeschichtet. Und von den Kosten her liegt der dann so eben ein bisschen zwischen den anderen beiden Produkten.
Dann bleibt jetzt nur noch die eine Frage: Wie komme ich denn jetzt zum perfekten ETF-Mix?
Keine Sorge, unsere Expedition Investment geht ja noch weiter. In der kommenden Folge geht es dann um die geschickte Diversifikation und die Frage, wie viel Streuung muss sein?
Alles klar, Birte. Ich freue mich drauf und ja, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschö. Expedition Investment ist ein Original Mint Podcast. Alle Themen, Produkte und Gesprächsinhalte wurden von der Redaktion und den Gästen ausgewählt. Die Sponsoren hatten darauf keinen Einfluss. Idee: Jared Schmidtke. Hosts: Birte Penzorn und Martin Vornweg-Brückner. Redaktion: David Siems. Schnitt, Produktion, Sound: Yoshimi Saravia und Yannick Fleming. Jetzt Expedition Investment in eurem persönlichen Podcast-Player abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Und folgt uns doch auch gerne auf TikTok.